SEO, ein Podcast von Sissi Grant. Heute ein Spielbrett. Rotrad Krall begrüßt uns heute in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien. Und dort zeigt sie uns ein Spielbrett, das sehr viele Geschichten in sich trägt.
Ich heiße Rotrad Krall, ich bin Kunsthistorikerin und leite die Abteilung der Kunstvermittlung im Kunsthistorischen Museum in Wien. Wir befinden uns hier in diesem Museum und zwar in der Abteilung der Kunstkammer. Diese Kunstkammer gehört zu den bedeutendsten auf der ganzen Welt und befindet sich seit der Eröffnung des Museums seit über 100 Jahren in den Räumlichkeiten, wo wir gerade stehen, nämlich im Hochparterre. In einer Kunstkammer haben Fürsten, Herrscher die bedeutendsten Objekte gesammelt, aus Gold, aus Stein, auch exotische Objekte aus verschiedenen Materialien. Früher wurde ja eine solche Kunstkammer auch Kunst- und Wunderkammer genannt. Und so können wir heute beim Durchspazieren durch unsere Galerieräume traumhafte, wunderbare, hochqualitative Kleinkunstobjekte finden. Und ich möchte Ihnen heute ein Spielbrett vorstellen, ein Spielbrett, mit dem man Backgammon spielen hätte können. Spielbretter gehörten in einer Kunstkammer absolut dazu. Das war nicht nur ein Moment des Vergnügens, sondern ein Spielbrett suggeriert ja auch Strategie und Verstand, wenn man gewinnen will. Es ist nicht immer nur ein reines Glücksspiel, denken Sie an Schach oder an Mühle. Und gerade diese drei Spiele, Backgammon, Schach und Mühle, waren meistens auf den Spielbrettern der Kunstkammern vereint. Dieses Stück, das ich Ihnen heute ein bisschen vorstellen möchte, zeigt nur eine Spielfläche, also nur die Innenseite ist eine Spielfläche, eben Backgammon, und die Außenseiten sind etwas ganz Besonderes. Hier werden nämlich zwei Habsburger vorgestellt, Kaiser Karl V. und sein Bruder, der spätere Kaiser Ferdinand I. Und durch diese sehr symbolhältige Darstellung der Außenseiten können wir auch gleich verstehen, dieses Spielbrett ist nie zum Spielen gedacht gewesen, sondern das ist ein Schaustück, ein repräsentatives Stück, mit dem der Besitzer, in dem Fall eben die beiden Habsburger Brüder, eine ganz, ganz wichtige Botschaft mitteilen wollten. Schauen wir uns aber zuerst einmal diese Außenseiten an. Die beiden Flächen sind wie ein Buch zusammengefügt, sie sind quadratisch. Und das Zentrum dieser Flächen wird jeweils von einem großen Medaillon beherrscht. Der Durchmesser dieses Medaillons ist sicherlich um die 20 Zentimeter. Und darin können Sie sehen, wie die beiden Habsburger zu Pferd eben über die Landschaft reiten oder durch die Landschaft reiten. Diese großen Medaillons sind von je vier kleineren Medaillons umgeben, die diagonal angeordnet sind. Auf der Seite von Karl V. sind seine Vorväter, die römisch-deutschen Könige und Kaiser, dargestellt. Und auf der Seite von seinem Bruder Ferdinand sind Ferdinands Ahnen von der spanischen Linie angefangen bis zu den zugeheirateten ungarischen Herrschern gezeigt. Diese Spielbretter oder diese beiden Seiten werden auch von einer sehr schönen Randleiste umgeben. Und zwar in den Ecken jeweils befinden sich vier kleine Medaillons mit Porträtdarstellungen. Und zwar Karl V. wird begleitet von den vier weströmischen Kaisern und Ferdinand I. von den vier oströmischen Kaisern. Und da ist jetzt etwas ganz besonders Interessantes. Im rechten oberen Eck bei Ferdinand I. sieht man eindeutig das Profil eines Sultans. Er trägt nämlich die gut erkennbare Kopfbedeckung, den Turban. Und wenn Sie denken, wir stehen mit diesem Spielbrett in der Mitte des 16. Jahrhunderts, so ist das die Anspielung auf Sultan Suleiman den Prächtigen, der ja einer der Erzfeinde der Habsburger war und dafür gesorgt hat, dass die Grenze im Osten Jahrzehnte sehr, sehr unruhig war. Also da spürt man schon die Absicht, die dieses Brett eigentlich in sich trägt. Der Betrachter soll nicht nur die Arbeit bestaunen, sondern er soll, wenn er die beiden Porträts der Herrscher sieht, der Habsburger Brüder, in Zusammenhang mit den Kaisern, soll er natürlich auch verstehen, wodurch sich die Habsburger in ihrer Regierung legitimieren. Besonders schön sind die Randleisten auch durch die Naturdarstellungen, und zwar sind das Ranken mit Früchten. Es sind möglicherweise Granatäpfel oder vielleicht sind damit auch die mythischen Äpfel der Hesperiden angesprochen, denn die Hesperidenäpfel verleihen ja ewige Jugend. Und auch das könnte ein Anspruch gewesen sein, der hinter diesem Programm steht. Eben die ewige Erinnerung, das ewige Wachbleiben der Erinnerung an diese großen Herrscher. Eine Idee, die bei den Habsburgern vor allem durch den Großvater von Karl dem V. und Ferdinand durch Kaiser Maximilian den I. Platz gegriffen hat. Die Innenseite des Brettes zeigt, wie schon gesagt, die Spielfläche für Backgammon. Früher hat man dazu gesagt Trick-Track. Das ist sehr lautmalerisch, denn Sie wissen ja, wie ein Würfel klackert, wenn er über das Spielbrett läuft, und daher kam der Begriff Trick-Track. Das ist ein uraltes Spiel, das schon weit über die europäischen Kulturen hinausgeht. In Indien, in Asien hat man das schon in einer abgewandelten Form gespielt. Und die Randleisten auf der Innenseite tragen ebenfalls diese Ranken aus Granatäpfeln oder den Äpfeln der Hesperiden. Aber Sie finden noch mehr Medaillons als auf der Außenseite, und zwar in den vier Ecken und zusätzlich noch in der Hälfte jeweils der Seiten. Und diese Medaillons zeigen uns Liebesgeschichten, tapfere Frauen, Geschichten, die aus den Texten der römischen Autoren stammen, Ovids Metamorphosen zum Beispiel. Und das ergänzt sich sehr schön auch dann durch die Spielsteine. Die Spielsteine, die im Durchmesser etwa 6 cm sind, ergänzen nämlich dieses Programm durch weitere Darstellungen, nicht nur durch Persönlichkeiten, die uns Ovid in seinen Metamorphosen schildert, sondern auch geschichtliche Persönlichkeiten aus der römischen Geschichte. Durch Livius Texte sind die bekannt oder vielleicht auch durch Texte aus der Frührenaissance, Boccaccio. Jedenfalls, es geht um tapfere Frauen, die ganz gegen die damalige Konvention Dinge tun, die man eigentlich den Männern zugeschrieben hat. Sie können da zum Beispiel auch alttestamentarische Persönlichkeiten finden, die Judith mit dem Haupt des Holofernes oder Samson und Dalila. Adam und Eva sind auch dabei, aber unter anderem auch Eurydike und Orpheus, dann Daphne, wie sie sich verwandelt. Also das ist ein Potpourri an humanistischen Themen, die im frühen 16. Jahrhundert in gebildeten Kreisen sehr gut bekannt waren. Warum wurde dieses Programm überhaupt so erstellt und vor allem wer hat es erstellt? Die Frage des Warums ist leicht beantwortet. Wenn das im Besitz der Kaiser war und der adeligen Herren, so wollten sie damit natürlich einerseits auch zeigen, wie sie selber gebildet sind, wie sie sich mit diesen Szenen auskennen. Aber vor allem wollten sie eine Art Tugendkanon hier auch illustrieren, und den jungen Menschen sollten sie ein solches Spiel in die Hand geben, mit Hilfe dieser Steine auch ein bisschen lehrhaft zur Seite stehen. Was ist erlaubt, was darf man machen, was darf man nicht machen? Diese Mehrdeutigkeit bei solchen Kunstkammerstücken und diese tiefe Symbolik war immer wieder bekannt und sehr geschätzt. Zu erwähnen ist natürlich auch die künstlerische Fertigkeit, die unglaubliche Handwerksarbeit, die hier geleistet wurde. Der Künstler, der das gestaltet hat, war Hans Kels der Ältere, zusammen mit seinem Sohn Hans Kels dem Jüngeren. Die Familie stammt aus Kaufbeuren. Hans Kels der Jüngere hat dann in Augsburg gearbeitet und die Familie war vor allem auf Holzintarsien spezialisiert. Und das sieht man auch sehr schön an der Spielfläche, an der Innenseite der Spielfläche, die pyramidenförmigen Spielflächen, wo die Steine gesetzt werden, sind mit prachtvollen Blumendarstellungen belegt. Selbstverständlich hat der Künstler hier Vorlagen verwendet. Die Vorlagen stammen von Jörg Breu, dem Maler Jörg Breu. Er gehört zu den großen Vertretern der Renaissance-Malerei nördlich der Alpen. Und auch in Österreich haben wir Werke von ihm noch erhalten, zum Beispiel die Außenflügel des ehemaligen Hochaltares des Stiftes Melk. Und dann noch die Frage, wer hat das inhaltliche Programm geschaffen? Das ist ganz wichtig, das kommt nämlich meist nicht von den Künstlern selber, sondern in enger Absprache entweder mit dem Auftraggeber oder eben einem Herrn, der gebildet ist, der hier besonderen Zugang zu den Texten hat, das ist gewesen Georg Hörmann. Georg Hörmann war ein reicher Patrizier, der für die Fugger-Familie in Schwarz in Tirol Faktor war und dadurch in engstem Naheverhältnis zu Ferdinand I. stand. Und so wird vermutet, dass dieses Brett für Ferdinand I. gemacht wurde. Es kann aber auch sein, dass das ein Auftrag war für den Bruder, dass eben Ferdinand für seinen Bruder dieses Brett herstellen hat lassen. Die Grundidee ist ganz einfach die ewige Memoria des Hauses Habsburg, die großen Leistungen, und tatsächlich greifbar in den Inventaren unserer Sammlungen wird dieses Spielbrett dann im Besitz von Ferdinand I.
Ein Spielbrett gegen die kaiserliche Angst des Vergessenwerdens. Wer mehr Informationen und Überraschungen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.